Landen. Fish and Chips, Tee mit Milch, beschissenes Essen, Pisswetter, scheiß Mary Poppins. Landen.
Bildschirm Buddies. Der Film- und Serienpodcast mit Pascal Wichmann und Alexander Kals.
Ja, na, und wer hat's erkannt, worüber wir heute sprechen? Genau, wir reden heute über Snatch, Schweine und Diamanten. Hi Pascal.
Hallo Alex und hallo auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ja, ich freue mich auf diese Folge und danke für das Intro von dir gerade. Die Anmoderation hat mich hier schon wieder gekillt. Es ist immer noch abends, kurz vor 10. Wir nehmen 2 Folgen am Stück auf und die Konzentration ist nicht mehr so ganz gegeben, oder Alex?
Nee. Das, aber es macht ja auch Spaß. Soll ja auch Spaß, also uns wird es Spaß machen und euch auch. Definitiv. Ja, das Zitat, was ich gerade gebracht habe, ist von niemand anderen als Cousin Abraham aus diesem fantastischen Film Snatch. Wie gesagt, Schweine und Diamanten aus dem Jahr 2000. Und ich habe es in der letzten Folge gesagt, ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die diesen Film noch nicht gesehen haben. Und ich kann sogar sagen, ich habe ihn im Kino gesehen.
Gut, also ich war, als der Film im Jahr 2000 erschienen ist, gerade mal 2 Jahre alt. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Lach mich nicht aus. Ich bin halt jünger als du, ne?
Ja, das stimmt.
Ich habe den Film aber tatsächlich letztes Jahr jetzt muss ich überlegen, ich bin schon alt, ne? Im Oktober habe ich den gesehen, weil mein Arbeitskollege, der mir schon den Film Idiocracy empfohlen hat, gesagt hat, Pascal, du musst Snatch, Schwein und Diamanten gucken. Und ich dachte mir so, okay, Idiocracy war gut, dann gucke ich mir auch den an. Und ich kam aus dem Lachen nicht mehr raus und habe den bestimmt schon seitdem 3-mal gesehen. Ist immer wieder ein Geschenk, ein Fest.
Ja, das stimmt. Vielleicht sollten wir noch einen zusätzlichen Podcast starten, weil sowohl Idiocracy als auch Snatch und auch Bube, Dame, König, Gras und so weiter und so fort, das wäre eigentlich, wir könnten den irgendwie Dope, der Kiffer-Podcast nennen, weil das sind alles so typische Kifferfilme auch irgendwie.
Ja gut, wenn Voraussetzung ist, dass man nicht unbedingt auch gekifft haben muss, bin ich gern dabei.
Es passt halt wunderbar einfach auch in die Zeit. Ja, im Jahr 2000, da durfte das Kino sich noch wesentlich mehr erlauben. Und ja, niemand Geringeres als Guy Ritchie hat diesen Film produziert, eben zusätzlich oder auch unter anderem Bube, Dame, König, Gras. Und dieser Film macht einfach unglaublich viel Spaß. Falls ihr den jetzt tatsächlich aber noch nicht gesehen haben solltet, vielleicht kurz zusammengefasst, was ist denn das überhaupt, Snatch? Es ist ein britischer Krimi-Komödienfilm, der eben unter der Regie von Guy Ritchie entstanden ist und mit einem Ensemble bekannter Schauspieler wie Jason Statham, Brad Pitt, Benicio del Toro und Dennis Farina besetzt ist. Der Film verbindet auf typische Weise Ritchies Stil aus schnellen Schnitten, schwarzem Humor und verschachtelten Handlungssträngen. Ja, und was man jetzt an der Stelle vielleicht gleich mal machen muss, wir haben es gerade, bevor wir auf Record gedrückt haben, schon gesagt, man muss vielleicht ein bisschen eine Zeitgeistwarnung hier an dieser Stelle aussprechen, so wie das manche Tonstudios wie Karussell und so auch tun, vor alten TKKG-Folgen und so. In diesem Film wird von Zigeunern gesprochen. Es wird von Gypsies geredet und noch von vielen anderen heute, so damals auch diskriminierenden Bezeichnungen für Randgruppen. Aber das ist halt nun mal so in diesem Film. Wir haben ihn nicht gemacht und insofern muss man das einfach so mal akzeptieren, dass das so ist. Vom Setting her spielt das Ganze in England, in London und hier gibt es heute bestimmt auch noch ein kriminelles Milieu und da gibt es halt illegale Boxkämpfe und illegale Hundekämpfe und alles Mögliche, was halt illegal ist. Und da spielen halt unsere Charaktere ihre Rollen. Ja, hauptsächlich dreht sich diese Geschichte um Jason Statham. Ja, also es wird auch alles aus seiner Sicht erzählt. Der gute Mann heißt in dem Film Turkish und er ist ein Boxpromoter, der versucht irgendwie ans große Geld zu kommen. Und ja, lässt sich dabei leider auf einen Deal ein mit einem Typen namens Bricktop, gespielt von Alan Ford, einem sehr skrupellosen Gangsterboss. Ja, und die sollen halt einen Boxkampf arrangieren, bei dem der scheinbar chancenlose Mickey, Brad Pitt, dann antritt. Und ja, die Leute sollen halt alle quasi so wetten, dass Mickey halt auf die Bretter geht in der so und so vielten Runde. Aber Mickey ist halt einer eben von diesem fahrenden Volk, ein Gypsy. Und der lässt sich halt nichts sagen von den Reichen oder von den besser gestellten Menschen und haut halt dann innerhalb der ersten 2 Minuten seinen Gegner schon mal komplett K.O. Was natürlich dazu führt, dass auf einmal ganz viele Leute, die auch vorher von Bricktop den Tipp bekommen haben, dass sie auf den anderen setzen sollen, halt ihr Geld verloren haben. Und ja, damit hat Turkish auf einmal ein unglaubliches Problem.
Richtig.
Ach so, ja? ich soll weitermachen. Alter, du trittst so auf die Bremse. Ich dachte, du übernimmst jetzt nahtlos.
Ich dachte jetzt einfach hier, ich unterbreche dich. Nein.
Richtig. Genau. Und Pause. Ja. Geil.
Ja, mega.
Ja, dann bitte übernimm doch gleich mal an dieser Stelle.
Ich wollte dir nicht in die Parade fahren, um Himmels Willen. So, aber wie das so ist, die Probleme sind dann plötzlich da. Es gibt viele chaotische Szenen. Und wie soll es anders sein? Turkish trifft jetzt immer häufiger eben auch auf die Kriminellen. Und du hast einen wesentlichen Aspekt vergessen, Alex. Neben den Boxkämpfen, es geht auch um einen Diamantenraub. Schweine und Diamanten. Denn lange bevor wir überhaupt die ersten Boxszenen sehen, beginnt ja der Film mit dem spektakulären Diebstahl eines riesigen Diamanten im Wert von 20 Millionen Pfund. Frankie, im Film Spitzname Four Fingers, gespielt von Benicio del Toro, ist ein amerikanischer Krimineller, der den Diamanten gestohlen hat und soll ihn nun zu einem Geschäftspartner nach London bringen. Deswegen landen wir ja auch später in London. London.
So. Ja, London, wie gesagt, Fish and Chips.
So, genau. So, doch in seiner Naivität verliert er den Diamanten während seiner Reise und gerät in einen Wettlauf mit anderen Kriminellen, die ebenfalls hinter dem wertvollen Stein her sind. Denn wie das so ist, schöne Dinge gehören einem selten alleine und noch mehr wollen die haben. Und das ist dann unter anderem der undurchsichtige russische Gangsterboss Boris, der Bullet Dodger. Und ich finde, der hat eine Wahnsinnsrolle in dem Film und sorgte auch dafür, dass eine der meiner Meinung nach besten und lustigsten Filmszenen in der jüngeren Filmgeschichte dann eben auch geschrieben wurden. Und ja, dort trifft er dann eben auch in London den ansässigen jüdischen Gangster Avi, gespielt von Dennis Farina. Ja, und dann haben wir eigentlich auch schon den Übergang, das kriminelle Milieu, was dann letzten Endes auch Jason Statham dann über den Weg läuft oder wo sich dann auch die Wege dann entsprechend kreuzen. Habe ich was vergessen?
Nein. Vielleicht noch eine Ergänzung. Also Cousin Abraham und Frankie Four Fingers gehören halt zur jüdischen Mafia, die eben diesen Diamanten haben wollen. Frankie Four Fingers hat halt bloß einfach noch ein gewaltiges Problem. Er ist nämlich spielsüchtig und verliert eben auch eine Menge Kohle bei diesem Boxkampf. Und so treffen die Charaktere dann im Laufe des Films halt mal mehr, mal weniger aufeinander. Es werden dann noch zusätzlich ein paar schwarze Gangster angeheuert, die sollen dann noch ein Spielcasino bzw. ein Wettbüro überfallen. Und es ist ein ziemlicher Klamauk, muss man einfach mal so sagen. Der Film, wie gesagt, Spoilerwarnung, der bedient halt sehr, sehr viele Ethnien im Klischee, auch Jamaikaner und auch die Amerikaner, wie sie halt so sind. Und es macht halt in der Gesamtkomposition einfach nur Spaß, sich diesen Film anzugucken. Ich habe mir neulich nochmal angeschaut, einfach weil ich Bock hatte, den nochmal zu sehen, weil ich ihn auf der Liste gesehen habe bei uns. Und der ist einfach fantastisch. Auch weil die sich halt tatsächlich das auch rausnehmen, dass die Gypsies halt in so einem Gypsy-Kauderwelsch sprechen, das kein Mensch versteht. Auch immer Großfamilie in einem Wohnwagen, wie man das sich so halt vorstellt. Wenn sie sich beraten, dann versteht man nicht, was sie da so reden, nuscheln dann immer irgendwas dahin. Zudem vielleicht da auch noch, Turkish kauft von diesem fahrenden Volk einen Wohnwagen, weil er bräuchte einen größeren Wohnwagen und der ist halt einfach Schrott, da fällt direkt beim Losfahren die Achse raus. Und ja. Die Jungs wollen halt jedem, der irgendwas von ihnen kauft, immer auch noch Hundis andrehen. Ja. Also die haben halt massenhaft streunende Hunde da eben auf ihrem Campingplatz.
Wie soll's auch anders sein,
was das ist. Genau. Und also es ist halt wirklich in der Gesamtheit ein unglaublich lustiger Film. Auch weil sich halt niemand wirklich ernst nimmt in diesem Film. Auch die jüdische Mafia, gerade am Anfang, erste Szene, wird schon auf Jiddisch irgendwelche Witze gerissen und so. Und es ist einfach klasse. Es macht einfach nur Spaß. Und das meinte ich halt eben, solche Filme gibt's heute nicht mehr.
Ja, es ist und halt
schon allein deswegen sollte man ihn gucken.
Definitiv. Es ist halt so ein klassischer Guy Ritchie. Ich meine, dem seine Filmografie ist auch gigantisch. Und im Wesentlichen ist er handwerklich immer auf ein und dasselbe beschränkt. Aber diesen Film finde ich einfach, auch ungeachtet der Tatsache, dass er 24 Jahre alt ist, einfach, der gehört ganz weit oben angesiedelt. Du fandst die Szene mit der Anhängerkupplung, mit der Achse ganz lustig, mit dem Wohnwagen. Bei mir ist es Bullet Tooth Tony in seiner legendären Szene mit Desert Eagle 0.50. Also ich sehe schon, du grinst auch. Wer die Szene nicht kennt, gibt's ja auch einfach mal bei YouTube ein. Da gibt's einen 4-Minuten-Clip von dieser gesamten Szene. Es ist einfach urkomisch. Und da gibt's einen witzigen Fun-Fact, denn Bullet Tooth Tony wird von Vinnie Jones gespielt. Und die älteren Zuhörer von euch, ohne dass ich euch auf den Schlips trete, werden ihn vielleicht noch kennen als aktiven Fußballspieler vom FC Chelsea. Dort hatte er den Spitznamen die Axt und bekam zudem auch die schnellste gelbe Karte in der Fußballgeschichte, ganze 3 Sekunden nach Anpfiff des Spiels. Und warum Spitzname die Axt im Fußball? Weil er tatsächlich ein sehr, sehr rabiater und kompromissloser Fußballer war und keinen Zweikampf gescheut hat.
Ja, das zeigt er auch im Film.
Genau.
Das zeigt er auch im Film. Ne? Da gibt's eine sehr schöne Szene, wo er eingeführt wird im Film, wo er gerade von irgendjemandem Geld eintreibt und den Typen halt erschlägt mit der eigenen Autotür. Übrigens auch bei Bube der Hammerkönig Gras kommt auch so eine Szene vor, wo er einen Typen mit dem Deckel von einem Solarium erschlägt.
Ja.
Also der Typ will aus dem Solarium aufstehen und der hämmert immer wieder den Deckel auf die Matte.
Das ist wirklich.
Also.
Also für Fans, die sich sowas gerne angucken oder gerne angucken, guckt euch das einfach mal an, ja.
Hört man bei uns vielleicht ein bisschen raus, dass wir das lustig finden.
Also. Was ich ja am Anfang, das muss ich ja auch sagen, also Jason Statham ist ja so ein Schauspieler, dem kaufe ich ja jede Rolle ab, die er spielt. Er spielt ja zumindest auch eigentlich immer nur Actionrollen. Ich kaufe ihm alles ab. Und ganz am Anfang gibt es ja diese Szene, wo er erklärt wird, wie er zu seinem Namen kommt. Und auch das ist ja schon etwas, wo ich nicht mehr konnte. Also Türkisch heißt er, weil seine Eltern sich bei einem Flugzeugabsturz kennengelernt haben. Also auf diese Idee, das erstmal in ein Drehbuch zu schreiben, ist schon Wahnsinn. Aber dann auch noch Jason Statham mit seiner verhärteten, bösen Miene, stumpf trockend in die Kamera glotzend, diesen Satz zu bringen. Das ist einfach legendär. Das ist ganz anders wild. Das hittet ganz anders rein.
Ja, es ist ein bisschen nur schade, dass er halt einfach nichts anderes spielen kann. Also ja. Ich habe mir jetzt letztens The Beekeeper angeguckt. Ja, also ich weiß nicht.
Den habe ich gar nicht.
Er kann halt nichts anderes.
Ja, und das ist halt das Traurige. Ne? Wurde halt, glaube ich, schon einfach sehr früh in dieses Action-Genre geschoben, ohne dass er vielleicht auch was anderes zeigen konnte. Auf der anderen Seite, ja. Vielleicht kann er auch nichts anderes außer Action-Genre. Also.
Ja, gut, kann auch funktionieren. Ne? Also Stallone und Arnold Schwarzenegger und Co. oder auch hier, wie heißt er denn? Steven Seagal und Co., die können halt nichts anderes. Aber damit haben sie ihr Geld gemacht. Also war aber auch natürlich die Zeit dafür. Ne? Gerade so die 90er und 2000er, da wollte man halt auch noch diese knallharten Prügelknaben sehen.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Ja, ich finde es halt cool, wenn ein Schauspieler auch was anderes kann oder er einfach aufgrund seines bisherigen Erfolges so dermaßen drauf scheißen kann, was er bisher gespielt hat und dann einfach macht, was er möchte. Also ich bin da immer noch ein großer Fan von Daniel Radcliffe, aber nicht wegen der Rolle als Harry Potter, sondern wegen allem, was er danach gemacht hat.
Ja.
Weil es ist ja krass. Also der hat ja keinen normalen Film danach mehr gemacht. Das ist ja wirklich ein Fiebertraum teilweise. Ne? Solche Dinger wie Ganz Akimbo zum Beispiel, das ist einfach nur noch cool, weil er muss nicht mehr irgendwie Erfolg haben, weil der lebt einfach von diesen Harry Potter Filmen.
Definitiv, das stimmt.
Und deswegen kann er halt machen, was er mag.
Ja.
Ja, ansonsten Charakterdarsteller sind in dem Film neben den bereits genannten noch so einige. Wen ich beeindruckendsten und vielleicht sogar auch am beängstigendsten finde in dem Film, ist eben der Typ, der diese illegalen Boxkämpfe da abhält, eben Bricktop, gespielt von Alan Ford. Und der Typ, wenn man den mal einfach in der Wikipedia raussucht, man sieht ihm das schon an. Der Typ ist einfach ein richtiger Wichser. Also der sieht schon so aus. Und sein Ding ist, deswegen ist auch dieser deutsche Beititel, also im Englischen heißt der Film halt einfach nur Snatch, aber im Deutschen heißt er halt Schweine und Diamanten. Und wir haben es jetzt bisher nur von den Diamanten gehabt. Die Schweine, die kommen da auch immer wieder mal vor, weil Bricktop verfüttert Leute, die ihm nicht gefallen, an seine Schweine. Der hält sich da so ein paar sehr, sehr hungrige Schweine. Und wenn die Schweine lange genug nichts zu fressen bekommen haben, dann essen die auch einen ganzen Menschen auf.
Die fressen alles rückstandslos. Also
das sagt er auch, ja. Sagt er irgendwie innerhalb von 5 Minuten oder so, fressen den ganzen Menschen. Sieht man zum Glück nicht in dem Film, aber allein die Vorstellung in der Kombination,
ne? Mit Bricktops. Kommt's aber ehrlich.
Ja.
Entlarvt. Ich habe dich entlarvt, Alex.
In der Kombination mit der fiesen Fresse von ihm, das kauft man ihm ja, halt ab.
Das
ne?
stimmt. Ich finde, wir werden von Folge zu Folge auch extremer, was so die Beschreibung der Charaktere angeht. Also vor ein paar Folgen war es noch Hulk Hogan in Kombination mit diesem ja. anderen amerikanischen Schauspieler, wo wir auch sagten, also der sieht halt aus wie so ein typischer Amerikaner. Also ich finde, ja. wir stereotypisieren hier ganz schön gut, was?
Das stimmt ja. wohl.
Nein, aber stimmt schon. Alan Ford sieht halt wirklich nicht wie der charmanteste und netteste Nachbar aus, den man möchte. Und das passt, seine gesamte Ausstrahlung passt dann eben doch auf diese absolute Arschlochrolle, die er da in dem Film einnimmt. Auf die Idee mit den Schweinen muss man auch erstmal kommen. Wie er das so rausgefunden hat, denk mal drüber nach.
Ja. Das stimmt, ja. Zu diesem fahrenden Volk, vielleicht so eine kleine Randnotiz. Das ist tatsächlich so, und das habe ich in Irland jedes Mal gesehen, wenn ich dort gewesen bin. Die haben so auf diesen typischen Wander- und Reiseparkplätzen entlang von diesen Bundesstraßen jeweils so Brücken über die Einfahrten gebaut aus Stahl, so ähnlich wie man das kennt, die Höhenbegrenzung beim McDrive, damit eben keine Leute mit Wohnwagen oder Wohnmobil sich da hinstellen können. Also das ist wirklich so, die haben da ein echtes Problem damit.
Ja, das ja. glaube ich, ja. Und dem muss man ja Herr werden.
Also es scheint tatsächlich ein Ding zu sein für die Engländer und auch für die Iren. Wie heißt diese Serie? Ja. Jetzt habe ich den kompletten Hänger mit dieser, ach Gott, das ist ganz Charakterdarsteller auch, Gangs of Birmingham, wie heißt es denn?
Gangs of?
Du weißt, was ich meine.
Ich habe so eine dunkle Ahnung. Ich wette mit dir.
Meine Güte, die haben diese Rasierklingen in die Hüte eingenäht, wie heißt denn der jetzt?
Ich wette mit dir, unsere ganzen Zuhörer, die werden das wahrscheinlich, Peaky Blinders, meinst du die?
Peaky Blinders, dass die Leute rasten schon Cillian völlig Murphy, aus. Ne? Genau, die Leute, ja, die zwei Film- und Serien-Podcast am Arsch, die haben mir gar nichts gesehen.
Genau, die haben gar keine Ahnung hier, ich höre die Hater schon genau, kommen. Kommt.
Die googeln alles nur während der Folge und das stimmt sogar.
Scheiße, musstest du uns jetzt enttarnen, dass du bröckelst hier komplett mit unserer Fassade hier, du hast ja den Abrisshammer selber in der Hand. Alex, wer dich als Freund hat hier, der braucht keinen Feind mehr. Das war's, es gibt jetzt ein Aus, wir kommen nicht mehr zurück. Nein. Hallo Alex, bist du noch da?
Ja.
Filmfehler. Du hast einen sehr interessanten gefunden. Ich möchte die Lorbeer nicht für mich einheimsen.
Ah ja, stimmt. Ja, dieser Diamant, der ja so eine Art tragendes Element in diesem Film ist, der hat im Gespräch am Anfang noch 86 Karat, am Ende sind es aber irgendwie nur noch 84 Karat. Das ist sehr interessant. In der Mitte des Films heißt es auch auf einmal, der hat 84 Karat. Und dieser Fehler, den gibt es nicht nur in der deutschen Fassung, sondern auch im englischsprachigen Original. Also da haben sie wohl irgendwie nicht aufgepasst. Also es sind irgendwie im Laufe des Films auf jeden Fall 2 Karat abhanden gekommen.
Vielleicht hat er ja irgendwo eine Ecke verloren oder so.
Das kann natürlich sein.
Aber ganz ehrlich, ich glaube, der Film zielt jetzt auch nicht darauf ab, die Akkuratät dazu geben, sondern einfach mit seiner Komik aufzufallen. Aber siehst du, das ist so schön, dass wir beide doch über Filme reden und offensichtlich doch ein bisschen Ahnung haben. Du siehst solche Filmfehler, die ich jetzt 3-mal gucken des Films einfach nicht gesehen habe, weil ich immer wieder von der Handlung schon lachend im Keller hänge. Das ist genauso wie im Fight Club. Also der ist auch sehr gut, der Film, aber
ja, das stimmt. Und da passt halt Brad Pitt, ne? Also ja. Brad Pitt in Fight Club, fantastisch. Und auch hier bei Snatch, er ist eben Bare Knuckle Boxing Champion. Wer das nicht weiß, was das ist halt Boxen, aber ohne Handschuhe.
Richtig. Und die Szenen.
Also da tut's dann richtig
weh. Und die Szenen mit Brad Pitt, wie er da auch in diesem Ring da steht, das ist blutig, das geht unter die Haut. Und Leute, die vielleicht ein bisschen zart beseitet sind, den schauert's dann bestimmt auch mal ein bisschen über den Rücken, aber sehr, sehr eindrucksvoll. Also da, wo die Kamera dann wirklich gefordert war sie dann auch zur Stelle. Und das zeichnet dann auch wieder Guy Ritchie aus. Es sind viele gute Filme von ihm gekommen, auch Serien unter anderem.
Ja, das stimmt, ja. Also alles in allem auf jeden Fall ein sehr sehenswerter Film. Wer halt Action mag und auch so ein bisschen Krimi, aber halt auch humorvolle Dialoge und halt auch ein bisschen Tempo. Der Film, da macht man einfach nichts falsch mit, muss ich sagen. Sind wir jetzt wieder bei dem Thema, ist das was für mit den Kindern zu gucken?
Nein.
Nö, ist es nicht, definitiv. Ich glaube, der dürfte auch FSK 18 sein. Wahrscheinlich gibt es ihn auch in der geschnittenen 16er Fassung, aber unter 16 dürfte er nicht sein.
Nee, also da wäre ich auch auf deiner Seite. Trotzdem hat der Film Nominierung und auch 2 Preise gewonnen. Das gehört auch dazu. Brad Pitt wurde 2001 für den Satellite Award nominiert, den hat er nicht gekriegt. Allerdings hat der Film den Golden Reel Award bekommen in der Kategorie Best Sound Editing. Und Vinnie Jones und Guy Ritchie wurden jeweils mit dem Empire Award für diesen Film ausgezeichnet. Also man mag es kaum glauben, dass so ein Film damals Preise gewonnen hat. Ich glaube, heute wäre das auch nicht mehr möglich. Aber vor 25 Jahren, Gott, war die Welt auch noch eine andere.
Ja, man darf nicht vergessen, ich hatte mich da, wie ich das zusammengeschrieben habe, so ein bisschen drüber amüsiert, weil ich mir gedacht habe, guck mal, Cousin Abraham fliegt mit der Concorde nach London, aber die ist da halt noch geflogen. Ne? Der letzte Flug der Concorde war 2003.
Richtig, ja. Also,
ja, ich fühle mich dadurch
noch älter. Aber damit du dich nicht ganz so alt fühlst, ich kann das ja mal erklären für unsere ganz jungen Zuhörer. Die Concorde war damals einfach ein Überschallpassagierflugzeug, ne? Und dann gab es ganz damals dann einen ganz, ganz tragischen Brand mit einer Explosion bei einem Start der Concorde. Und dann hat man gesagt, die wird nicht mehr für die kommerzielle Luftfahrt eingesetzt. Damit werden keine Menschen mehr geflogen. Mit der konnte man mit Überschall von Europa nach New York in relativ schneller Zeit fliegen.
Ich glaube, vier Stunden.
Und heutige Passagiermaschinen brauchen Minimum 8 Stunden. Also das war schon ein Wunderwerk der Ingenieurskunst und der technischen Meisterleistung, die der Mensch so zustande gebracht hat.
Ja, könnt ihr, falls ihr mal nach Süddeutschland kommt, euch übrigens im Technikmuseum Sinsheim angucken. Da ist die.
Also wenn ihr das nächste Mal das Haus von Alex mit Eiern bewerfen wollt und ihr auf dem Weg seid, dann macht mal.
Ja, das ist weit weg von mir.
Das ist Schutzbehauptung. Ihr könnt auch zu mir kommen, an die Nordseeküste setzen wir uns, nachdem ihr mein Haus mit Eiern beworfen habt, dann ins Café und, und essen ein Eis. Oder reden darüber, ob ihr das besser könntet als wir.
Ja, okay. Nicht schlecht. Ja, also wie gesagt, so alles in allem kann man sich auf jeden Fall angucken. Die Kritiker mochten den Film auch. Ich mag auch den Soundtrack, der ist nämlich wirklich richtig gut. Gut getroffen und ist bei mir einiges von dem Soundtrack auch in meiner Lieblingssongs-Playlist auf Spotify und kann man auf jeden Fall sich ganz gut anhören. Und ich glaube, damit hätten wir es zum Film.
Definitiv, also, oder? Ja, also ich hätte da auch nichts weiter zu sagen. Alles, was ich sagen wollte zu dem Film, habe ich gesagt.
Na denn, dann darfst du mal über die Serie sprechen, weil die habe ich nicht
gesehen. Okay, ja, sehr gerne. Als Serie mitgebracht haben wir heute eine Romanverfilmung, die Serie Ripley aus dem Jahr 2024 von Netflix. Der ein oder andere kennt Ripley vielleicht schon als Film, der damals mal erschienen ist. Ich weiß jetzt gerade nur spontan nicht mehr mitgewirkt hat. Ist aber auch egal, denn der Film an sich war im Vergleich zu der Serie wirklich schlecht. Wir reden über die Serie. Ripley, wer es nicht kennt oder erstmal nichts damit anfangen kann, ist eine, ich habe es gerade gesagt, Literaturverfilmung. Es geht darum, dass ein reicher Mann, Tom Ripley, beauftragt, nach Italien zu reisen, um seinen vagabundierenden Sohn, ist auch so ein schönes Wort, ne, für herumreisen, ne, vagabundierenden Sohn zur Rückkehr zu bewegen.
Du bringst Niveau in unsere Folge. Ja,
nach den letzten Minuten, Alex, war das auch nötig. So, als Tom diesen Auftrag dann annimmt, ist das der erste Schritt in ein Leben voller Täuschung, Betrug und Mord. Denn wer jetzt hier eine ganz klassische Heldengeschichte erwartet, wird enttäuscht. Tom Ripley ist nämlich ja ein mordender Betrüger. Die Netflix-Serie Ripley von 2024 basiert auf Patricia Highsmiths Romanreihe rund um den schillernden, aber kriminellen Anti-Helden Tom Ripley. Die Serie ist eine moderne Adaption, die sowohl die Psychologie der Charaktere als auch die düsteren Elemente der ursprünglichen Bücher aufgreift. Aber sie verlegt die Handlung in die 1990er Jahre und macht einige Anpassungen, um die Geschichte, die zeitgenössischen Themen und die heutige Medienlandschaft anzupassen. Die Serie folgt hierbei Tom Ripley, einem cleveren, aber skrupellosen jungen Mann, der sich von einem einfachen Leben als kleiner Betrüger zu einem manipulativen Meister des Betrugs und der Täuschung entwickelt. Ripley selbst lebt in New York und arbeitet als kleiner Angestellter in einem Antiquitätenladen, als er von einem reichen Geschäftsmann in der Serie Herbert Greenleaf angesprochen wird. Das ist eben dieser reiche Typ, der möchte, dass Ripley seinen Sohn aus Europa besorgt. Beziehungsweise besorgt klingt auch scharf, ne? Den zurück nach Amerika bringt. Der Sohn heißt Dicky und lebt wohl in Italien und lässt sich dort ein ziemlich luxuriöses Leben gönnen mit dem Geld seines Vaters und missachtet dabei so die Pflichten, die der Vater auch an ihn stellt. Da Ripley selber sich nur halbwegs über Wasser halten kann und auch viele betrügerische Akte in Amerika begeht, wird die Luft für ihn dort eben auch dünner, was dann dazu führt, dass er diesen Job annimmt, eben auch, weil er lukrativ bezahlt wird. Und so reist Ripley dann nach Europa. Doch je mehr er Dicky kennenlernt, desto mehr entwickelt er eine Besessenheit für das Leben und diesen Reichtum, den er führt. Während er sich immer weiter in Dickys Welt integriert und sich als vertrauter Freund ausgibt, beginnen die Dinge zu eskalieren. Ripley wird zunehmend von seinem eigenen Drang nach sozialem Aufstieg und dem Wunsch nach einem besseren Leben getrieben, was ihn schließlich zu immer gefährlicheren und mörderischen Entscheidungen führt. Im Verlauf der Serie wird Ripley in einen Strudel aus Lügen, Täuschung und Verbrechen gezogen. Die Grenze zwischen der Identität, die er sich erschafft, und der Realität beginnt hierbei zu verschwimmen. Die Serie zeigt Ripleys innere Zerrissenheit und seine psychologischen Abgründe, während er weiter in eine Welt aus Manipulation und Mord abgleitet. Und damit haben wir eigentlich schon die Story als solche in der Handlung einmal im Schnelldurchlauf erzählt. Wir hätten noch Platz für viel, viel mehr und viel mehr Tiefgang, aber das würde den Rahmen hier tatsächlich sprengen. Das also erstmal als groben Überflug zur Serie.
Klingt nach etwas, was auch DiCaprio spielen könnte. Ich sehe hier irgendwie Parallelen zu Gatsby und Catch Me If You Can irgendwie.
Ja, nicht so ganz. Also in Gatsby ist er ja, ist DiCaprio ein sehr aus der Einsamkeit herausgetriebener, sehr extrovertierter Charakter, der sein Haus ständig mit diesen überzogenen Partys vollmacht, ja, wo wir am Ende ja erst erfahren, dass er psychisch geschädigt ist. Und in Catch Me If You Can, ja, er ist Hochstapler, er ist Betrüger, aber er mordet nicht. Und das unterscheidet ihn ganz klar von Tom Ripley, weil Tom Ripley irgendwann aus der reinen Habgier und diesem Drang, dieses selbst erfundene, soziale, hoch angesehene Leben zu führen, eben tatsächlich anfängt, die Leute umzubringen. Er geht wirklich über Leichen. Und das ist dahingehend tatsächlich sehr brutal, weil die gesamte Serie minimalistisch gehalten ist und in Schwarz-Weiß gedreht wurde. Also die paar Folgen, die Netflix uns gegönnt hat, die immer über eine Stunde gehen, sind alle in einem sehr kontrastreichen Schwarz-Weiß gedreht. Es gibt keine Farbe, sodass dann auch das Blut der Opfer tiefschwarz und richtig dick sickernd auf dem Fernseher erscheint. Und das ist einfach mal was ganz anderes, als wenn wir uns heute mal wieder einen Film angucken, wieder mal in Farbe, weil in Schwarz-Weiß kannst du einfach viel mehr machen und du siehst die Unebenheit der Haut der Schauspieler einfach ganz anders. Du siehst die ohnehin schon von Andrew Scott dunklen Augen einfach noch viel dunkler, und auch eine Dakota Fanning, die in dem Film mitspielt, wirkt eben in Schwarz-Weiß, man kennt sie ja nur blond in Farbe, in Schwarz-Weiß auch nochmal ganz anders. Hat das einfach ein ganz, ganz anderes immersives Gefühl und Erlebnis für dich als Zuschauer dieser Serie und wird dann tatsächlich noch akzentiert von wirklich wahnsinnig tollen Kameraaufnahmen, die in der gesamten Serie eingefangen werden. Also, okay. Wir haben zum Beispiel eine Szene in Italien, die sind an einem Ort, da sind überall nur Treppen und es geht in dem gesamten Film irgendwie immer nur Treppe rauf, Treppe runter, Treppe rauf, Treppe runter, und das erinnert dann manchmal so ein bisschen an diesen Klassenunterschied zu Parasite, wo ja auch viel mit Treppen in Form des sozialen Aufstiegs gearbeitet wurde.
Das stimmt, ja, tatsächlich. Aber auch super Besetzung dann mit Andrew Scott. Ich mochte den auch schon als Jim Moriarty bei Sherlock tatsächlich sehr gern. Und ansonsten, was hat der filmmäßig gemacht? Der war bei 1917,
genau,
hat er mitgespielt.
Genau, richtig. Ja, ja, und Dicky, der von dem reichen Unternehmer aus Amerika, wird eben von Johnny Flynn gespielt. In der Serie ein sehr sympathischer Charakter, wird sympathisch gezeichnet, trotz seines vagabundierenden Lebensstils, dass man dann tatsächlich auch wirklich Mitleid bekommt, als er umgebracht wird. Louis Hoffmann, deutscher Schauspieler dabei, der hat in Dark mitgespielt und internationale Berühmtheit erlangt, spielt auch mit und ist der Freund von Dickie Greenleaf, der irgendwie Tom Ripley durchschaut. Aber wenn es dann zur Warnung kommt, ist es eigentlich schon zu spät. Und wir haben auch einen italienischen Schauspieler dabei, das ist nämlich Maurizio Lombardi, der hier den Polizeiinspektor spielt, der Ripley die ganze Zeit auf der Spur ist. Und das ist wie bei Catch Me If You Can, und da könntest du mit deinem Vergleich wieder recht gehabt haben, dieses Katz-und-Maus-Spiel. Immer wenn man denkt, ja, jetzt hat der Polizist den Verbrecher, lässt sich der Verbrecher wieder was einfallen, was den Polizisten wieder Lichtjahre zurückwirft. Und so geht das eben über die gesamte Serie. Und das ist einfach unfassbar spannend mit anzusehen.
Ja, wenn man mal so über den Cast drüber guckt, sind noch ein paar andere bekannte Menschen dabei. Fisher Stevens zum Beispiel, den könnte man unter anderem aus Blacklist zum Beispiel kennen oder aus Succession. Da hat er mitgespielt. Im Übrigen auch, der ist schon verdammt lang im Business. Er hat bei Nummer 5 Leb zum Beispiel damals 1988 schon mitgespielt. Und der gute Mann war tatsächlich mit Michelle Pfeiffer liiert, habe ich gerade gesehen.
Okay.
Also ja, der Cast kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Auch eine ganz interessante Persönlichkeit, die noch mit dabei ist, ist Elliot Paulina Sumner, die sowohl Musikerin ist, als auch in Film und Fernsehen immer wieder mal zu sehen gewesen ist. Unter anderem in The Gentleman, da sind wir wieder bei Guy Ritchie, genau. Da hat sie 2020 auch eine Rolle gehabt. Und sie war auch bei dem Bond-Film Keine Zeit zu sterben mit dabei und in diversen anderen Serien. Also eine ganz interessante Persönlichkeit insofern, weil sie halt im Prinzip beides spielen kann. Sie kann einen Jungen oder ein Mädchen spielen und dadurch, dass das so ist, sagt sie auch über sich selber, sie hat keine Pronomen. Also sie sagt halt, sie ist halt quasi geschlechtsneutral, was halt für so Film und Fernsehen natürlich klasse ist, weil die halt beides spielen kann. Also er, sie, es beides spielen kann.
Definitiv. Also es tut der Serie auch keinen Abbruch. Auch diese Vielfalt an Schauspielern, auch Hochkarätern sind es ja letzten Endes auch, sorgen wirklich dafür. Man hat ja oft das Problem, wenn man dann eine Serie guckt mit einem sehr hohen Staraufgebot, dass sie sich gegenseitig ausstechen und neutralisieren, weil der eine den anderen überspielen will. Zero Day ist da zum Beispiel ein gutes Negativbeispiel. Aber hier in Ripley merkt man trotz des Aufgebots nicht, dass sie miteinander konkurrieren. Sie spielen wirklich miteinander. Und das ist wirklich toll, auch die Chemie im Zusammenspiel untereinander mit ansehen zu können.
Hm. Schwarz-Weiß hatten wir noch nie.
Nee, auch nicht. Tatsächlich.
Schon wieder eine Premiere.
Wahnsinn. Jede Folge eine neue Premiere. So viel von mir zu Ripley. Also kann man sich angucken. Keine leichte Kost, vielleicht jetzt nicht zum Durchschauen. Auf keinen Fall für Kinder, also die hat eine FSK von 16, die Serie. Macht's euch trotzdem gemütlich, wenn ihr die gucken möchtet. Aber macht Pausen. Also ihr werdet sie eh nicht komplett durchschauen können an einem Abend. Dafür ist es zu viel Input. Aber 100-mal besser als der Film Der talentierte Mr. Ripley. Da spielte...
Ach das, diesen Ripley?
Ja, genau. Weil
den habe ich gesehen.
Genau, aber der Film ist einfach im Vergleich zur Serie schwach. Ich habe erst die Serie gesehen, dann den Film. Der Film hat mir nicht ansatzweise so gut gefallen.
Okay. Ja, wo kann man das denn sehen?
Auf Netflix. Ist ein Netflix-Original. Ist eine der seltenen, wirklich guten Netflix-Serien. Das kann ich auch ruhigen Gewissens sagen.
Ja, da stimme ich dir komplett zu. Also die Netflix-Produktionen sind größtenteils ziemlicher Krampf, was da so läuft. Aber naja, wir hatten es ja letztens auch abends davon. Netflix hat halt leider sehr viel Anime mittlerweile.
Stimmt.
Deswegen bin ich da immer noch mit meinem Abo. Weil ja, auch ich schaue Anime, du nicht.
Ich nicht, haben wir ja letzten Abend festgestellt. Genau. Ich bin jetzt bei Paramount Plus so ein bisschen gestrandet. Ich finde nämlich tatsächlich, dass sie sehr gute Serien bringen. Ich habe jetzt 1883 geguckt. Wahnsinnig tolle Serie. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, Alex.
Ich habe davon gehört, aber ich habe es noch nicht gesehen.
Gehört zu Yellowstone, zu dem Franchise von Taylor Sheridan, den wir damals hier mit Hell or High Water hatten. In unseren Anfängen.
Okay.
Und 1883 ist eine Spin-off-Serie zu Yellowstone, danach 1923 und dann 5 oder 6 Staffeln Yellowstone. Tatsächlich schon sehr fortgeschritten.
Ich habe mir letztens in diese andere Netflix-Produktion mal reingeguckt. Wie hieß denn das? Das ist auch so in diesem 1800 irgendwas.
American Primeval,
ja.
Mega, die fand ich mega.
Cool. Ja. Das ist cool, ja.
Hat mich in Teilen auch an The Revenant erinnert, wobei ich sagen muss, The Revenant und diese Serie kannst du eigentlich kaum vergleichen. Also die Zeit ist dieselbe, in der es spielt, aber sehr gut. Also es war eine positive Überraschung für mich, ja.
Ja, wie gesagt, nicht alles ist Käse, was die produzieren. Es gibt auch gute Sachen, aber leider sehr wenig.
Das stimmt.
Tja, da ist dann trotzdem halt das Apple-Abo sinnvoll. Nach wie vor.
Ich finde das schön. Ich habe dich im Laufe unseres nun 37 Folgen andauernden Podcasts so langsam überzeugt vom Angebot.
Ja, und außerdem.
Das war so ein schleichender Prozess.
Ja, die haben außerdem Snoopy.
Ja, wenn man Fan von Snoopy ist, dann lohnt sich das auf jeden Fall.
Absolut. Also ich schaue auch mit meinen 46 Jahren gerne Zeichentrick. Nach wie vor.
Das ist auch überhaupt nicht verwerflich. 2-3 Mal im Jahr gucke ich mir sogar noch das Original Dschungelbuch an, also den Zeichentrickfilm, weil ich den einfach herrlich finde. Ich bin ein Riesenfan vom Dschungelbuch. Und König der Löwen, der Zeichentrickfilm, gefällt mir auch.
Da gibt's jetzt was Neues, ne?
Mufasa.
König der Löwen, Mufasa. Ja. Mhm. Genau.
Genau.
Ja, ich weiß nicht, ob ich mir das angucke. Ich bin nicht so ein König der Löwen-Fan, aber beim Dschungelbuch hast du mich auf jeden Fall. Ich habe einen Kumpel, der kann den King Louis-Song in sogar King Louis-Stimme.
Ach, das ist cool.
Das ist klasse.
Das ist ja mega. Genial. Also das ist ein Hidden Talent.
Das stimmt. Das stimmt, ja. Ja, gut, also sollten wir auf jeden Fall mal reingucken, glaube ich. Wandert auf die Liste.
Sehr schön.
Habe ich schon zweimal nacheinander gesagt.
Genau. Schreib mir einfach, wenn es irgendwann soweit ist und dann wissen wir Bescheid.
Mache ich natürlich gerne. Ja, nächstes Mal haben wir eine Sonderfolge für euch. Das kann ich an der Stelle jetzt schon mal sagen. Ich sag sogar, worum es geht. Dann müsst ihr nicht zwei Wochen warten.
Trommelwirbel?
Trommelwirbel. Also, wo ist der? Habe ich Drumroll? Ja, habe ich. Wahnsinn. So, wir haben nächstes Mal eine Sonderfolge, nämlich zur Unna-Trilogie. Wir haben das erste Mal ausschließlich den deutschen Film bei uns. Das heißt, wir haben keine Serie dabei, sondern wir sprechen über die drei fantastischen Filme Bang, Boom, Bang, Boom, Bang, Was nicht passt, wird passend gemacht und Goldene Zeiten. Und das ist eben die Unna-Trilogie. Da dürft ihr euch schon drauf freuen. Eine der wenigen deutschen Produktionen, die ich wirklich auch mir immer wieder angucken kann.
Dann sind wir doch gespannt, was uns dann am 11. April erwartet. Genau.
Ja, in diesem Sinne, ihr kennt den Drill wie immer. Folgt uns, wo man uns folgen kann. Bewertet uns gerne auch in der Plattform, wo ihr uns hört. Kann man in jedem Podcatcher mittlerweile tun. Bei Spotify könnt ihr uns sogar auch Kommentare da lassen. Und ja, ansonsten, ihr findet uns nicht nur in eurem Podcatcher, sondern natürlich auch bei Facebook, bei Instagram und den Pascal und mich auch noch mit unseren persönlichen Profilen bei LinkedIn. Findet ihr alles wie immer unten in den Shownotes. Und falls ihr mal zu Gast sein möchtet bei uns in der Folge, dann ist die Gelegenheit, lasst uns eine Nachricht mit Speakpipe da. Auch den Link findet ihr unten in den Videoshownotes. Nein, wir sind nicht auf YouTube, falsches Format. In den Shownotes zur Folge. Und ja, ich habe heute erst für YouTube was aufgenommen, deswegen. Ja, und dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, auch hier mal gern zu Gast sein. Und was mir übrigens immer noch fehlt, wir hatten euch mal in der Community-Folge gefragt, ob ihr Bock habt, mal eine Live-Folge mit uns zu machen. Da habe ich seitdem irgendwie nichts mehr von gehört. Das würde ich immer noch total gerne machen, aber natürlich nur, wenn Interesse da ist. Also jetzt mal so auf gut Glück wie bei Twitch einfach online sein und warten, dass jemand kommt, finde ich ein bisschen doof. Wäre schon cool, wenn da ein paar Leute sagen, ja, hätte ich grundsätzlich Bock, dann finden wir da auch ein Datum, da können wir auch gerne irgendwie eine Umfrage machen bei Insta und dann finden wir da auch einen passenden Zeitpunkt, wo ihr dann die Möglichkeit habt, bei uns hier quasi in unserem Studio auch aufzuschlagen.
Genau, nutzt die Gelegenheit. Ne? Wie viele Podcaster kennt ihr, die euch das anbieten? Denkt mal drüber nach. Bis zum 11.
April. Könnt ihr euch mal gut Gedanken drüber machen. Ey, was mir noch einfällt, ich bin ja im August bei dir oben in deiner Ecke. Wir könnten fast mal überlegen, ob wir einen Fan treffen.
Ja, sprachen wir. Ja, warum oder? Eigentlich nicht? Sag rechtzeitig Bescheid und reiche ich den Urlaub dafür ein und dann drehen wir da was Schönes.
Nehme ich mein Equipment mit. Gut, wunderbar. Also in diesem Sinne, das war's für diese Woche und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut.
Macht's gut. Tschüss.